ARD.
Welt macht China. Ein Meilenstein, ein Überraschungserfolg, manche sprechen sogar von einer Revolution im KI-Wettrennen. Zumindest hat es die globale Tech-Community ordentlich durcheinandergewirbelt. Das chinesische Sprachmodell DeepSeek biegt um die Ecke und konkurriert mit US-amerikanischen KI-Firmen wie OpenAI, Google oder Meta.
Also ich würde sagen, das Modell DeepSeek ist so gut wie die besten Modelle aus den USA, Stand heute. Und gerade im Anbetracht der amerikanischen Exportbeschränkungen, die ja eigentlich designt waren, genau um so etwas zu verhindern, war das eine Entwicklung, die auch wirklich viele Leute überrascht hat.
Sagt Antonia Hemaidi vom Mercator-Institut für China-Studien Merix. Die Entwicklungs- und Rechenkosten von DeepSeek offenbar deutlich günstiger als die Konkurrenz aus den USA. Und DeepSeek ist ein leistungsstarkes KI-Modell, das jeder kostenlos nutzen kann. China sieht sich damit auf der Überholspur. Fu Zhong, der chinesische UN-Botschafter in New York, stolz.
Never ever underestimate the ingenuity of the Chinese scientists and engineers.
Unterschätzen Sie nie die Genialität der chinesischen Wissenschaftler und Ingenieure. Eine klare Ansage. Also alle zurück auf Los? Beobachten wir gerade einen Neustart im Wettrennen um die beste künstliche Intelligenz? Wie verändert DeepSeek als chinesischer Player die Welt der KI? Das ist unser Thema in dieser ersten Weltmacht-China-Folge in diesem Jahr. Wir wollen wissen, was ist dran an dem Hype um DeepSeek? Uns gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Axel Dorloff. Und für alle, die mich nicht kennen, ich freue mich, künftig neben Joyce Lee diesen Podcast zu hosten. Ich war 5 Jahre lang ARD-Korrespondent in Chinas Hauptstadt Beijing, bin jetzt Redakteur beim RBB24 Inforadio und war zuletzt auch schon im Weltmacht-China-Team dabei. Der Sputnik-Moment. Knall mit Ansage, offene KI an der Weltspitze. Das sind nur einige Headlines, als das chinesische Startup DeepSeek sein neues Sprachmodell vorgestellt hat. Unsere ARD-China-Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt, beschäftigt sich immer wieder mit der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz in China und hat auch DeepSeek im Blick. Hallo Eva.
Hallo aus Shanghai.
Zunächst musst du uns das nochmal etwas genauer erklären. Warum diese ganze Aufregung? Was genau kann DeepSeek?
Ja, die ganze Aufregung, die hat mehrere Gründe. DeepSeek kann quasi ähnlich viel und gut, was auch ChatGPT vom US-Rivalen OpenAI kann. Es kann in einem Chat nicht nur Antworten auf Fragen liefern, sondern auch die Begründung, wie es zu der Antwort gekommen ist. Das ist mit dem R1-Modell von DeepSeek möglich, vergleichbar mit O1 von ChatGPT. Und da kann man dann sehen, welche Gedanken sich DeepSeek so gemacht hat, beziehungsweise durchgerechnet hat. Es ist ja ein Modell, bevor es die Antwort anzeigt, so von wegen, ja, um die Frage zu beantworten, wäre es erstmal gut, dieses Wort zu definieren und dann diesen und jenen Aspekt aufzugreifen und so weiter. Und dieses sogenannte Reasoning-Modell ist bei DeepSeek sehr ausführlich. Da wird der Weg zur Antwort sehr genau angezeigt und das finden viele sehr interessant. Es ist außerdem das erste KI-Modell weltweit, welches Open Source ist. Das heißt, jeder kann es herunterladen, es sich anschauen und auch weiterverwenden, was auch eine Chance ist für andere, darauf aufzubauen und die KI auch weiterzuentwickeln. Auch das hat für Aufsehen gesorgt. Und das Interessante ist, dass es eben nun ein chinesisches Unternehmen geschafft hat, mit den USA gleichzuziehen und das, obwohl die USA keine hochleistungsfähigen Mikrochips mehr nach China liefern, die, so war bislang zumindest die Annahme, notwendig sind, um KI zu entwickeln.
Genau, das war eigentlich der Stand und wir haben dazu auch mal eine Weltmacht-China-Folge gemacht, die heißt Wettlauf um die Weltherrschaft. Warum führen die USA einen Chipkrieg gegen China? Findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Aber erzähl weiter, Eva, es ging offenbar jetzt auch ohne diese allerneuesten, allerbesten Chips.
Genau, DeepSeek hat die Welt eines Besseren belehrt, nämlich dass man so ein Modell auch mit sehr viel weniger Mikrochips und mit weniger leistungsfähigen Mikrochips entwickeln kann und offenbar auch kosteneffizienter. Die App wird dem Nutzer auch kostenfrei angeboten und das hat viele in der KI-Branche sehr überrascht und auch aufgewirbelt.
Und über die Frage, wie viel weniger Kosten und Ressourcen DeepSeek wirklich verbraucht, reden wir später auch noch mit der Expertin Antonia Hmeidi vom Mercator-Institut für China-Studien. Aber Eva, du warst jetzt gerade dort, wo DeepSeek zu Hause ist und seinen Firmensitz hat, in Hangzhou. Das ist von dir aus Shanghai mit dem Schnellzug eine knappe Stunde entfernt. Hangzhou gilt ja in China als eine der Hotspots für die Start-up-Szene. Der Gründer von DeepSeek, Liang Wenfeng, hat auch dort studiert an der Zhejiang-Universität, eine der Top-Unis in China. Du hast diese Uni besucht. Wie hast du die Atmosphäre an der Zhejiang-Universität erlebt? Wie euphorisch ist die Stimmung dort?
Sehr euphorisch. Wir waren extra an dem Campus, an dem die Tech-Studenten sind. Da haben wir unter anderem auch Studierende getroffen, die das Gleiche studieren wie der DeepSeek-Gründer Liang Wenfeng. Ich war zwar nur vor den Toren der Unis unterwegs, rein konnten wir nicht. Das ist für ausländische Journalisten schwierig. Aber wir haben die Studierenden dann vom Eingang auf DeepSeek angesprochen und sie sind sehr begeistert. Und vor allem davon, dass sie an der gleichen Uni studieren wie Liang Wenfeng.
Das hier ist Wang Junjie und er studiert sogar das gleiche Fach wie Liang Wenfeng, Computerwissenschaften und sogar mit Fokus auf große Sprachmodelle. Und er sagt, er sei stolz auf DeepSeek, weil es ein einheimisches Produkt ist. Die ganze Zeit hätten sie gedacht, dass die USA China voraus sei, vor allem weil US-Konkurrent OpenAI immer an der Spitze lag. Aber jetzt hätten sie das ja auch so ähnlich hingekriegt.
Du sagst, viele sind stolz und euphorisch am Tech-Campus der Universität in Hangzhou. Nun ist es ja momentan so, dass es in China für junge Leute gar nicht so einfach ist, einen Job zu finden. Gucken die Studierenden da jetzt etwas optimistischer in die Zukunft?
Ja, den Eindruck hatte ich schon. Also DeepSeek scheint für einige jetzt ein attraktiver Arbeitgeber. Und überhaupt bringt der ganze Hype um KI und auch der Ausblick darauf, dass die Regierung jetzt noch mehr auf KI setzen will, einen Lichtblick für die Studierenden auf dem Arbeitsmarkt, dass sie bei den ganzen Start-ups in der Branche einen Job finden können. Dieser Medizinstudent sagt, er habe viele Freunde aus dem Tech-Bereich und er meinte, dass sie vor dem Durchbruch von DeepSeek eher zu Huawei, Alibaba, Tencent oder anderen großen Internetunternehmen wollten. Aber jetzt würden sie dann eher nach einem Job bei DeepSeek suchen oder den Job dort bevorzugen, auch weil es dort eher forschungsbezogene Jobs gäbe und nicht so businessorientiert wie bei den großen Konzernen. Insgesamt sehen wir hier an der Uni, an der Zhejiang-Universität, dass DeepSeek auf jeden Fall ein großes Thema ist. Auch in den Kursen wird der Erfolg von DeepSeek analysiert, haben Tech-Studenten mir erzählt. Und übrigens seien die Studenten dort in dem Fachbereich, hat mich persönlich interessiert, tatsächlich in der Mehrzahl Männer. Wang Junjie sagt hier, sie würden sogar versuchen, das R1-Modell in einer Open-Source-Community namens GitHub sogar zu reproduzieren. Sie würden sich dort zu einem Team zusammenschließen, um das Modell nachzumachen. Das ist dann eine Gruppe von Leuten ohne Lehrbücher. Das ist also ganz praktisch und man redet einfach miteinander. Und er meinte auch, dass das so ein Problem auch an der Uni ist. Diese großen Sprachmodelle sind sowas Innovatives und Fortschrittliches, dass es auch schwierig sei für die Lehrkräfte in der Entwicklung mitzukommen, weil es dazu gar keine speziellen Lehrbücher gibt. Deshalb würden die Studierenden dann statt Lehrbücher technische Berichte über Open Source lesen, sich den Quellcode von Projekten anschauen und einfach selbst praktisch ausprobieren. Wang Junjie hat übrigens nach seinem Studium vor den Traum von einem eigenen KI-Startup. Und das soll dann hoffentlich auch so großartig werden wie DeepSeek, meint er. Und auch andere Studierende, die ich getroffen habe, die sind sehr zuversichtlich insgesamt, dass China mithalten kann bei KI oder sogar in Zukunft besser sein kann als die USA.
Ja, ich finde, da merkt man tatsächlich, die scheinen alle richtig Feuer und Flamme, Eva. Eine Art Goldgräberstimmung, die du da erlebt hast. Hier in Deutschland allerdings hatten die meisten ja noch nie von DeepSeek gehört bis Ende Januar. Dann ging der Name um die Welt. Und Eva, tatsächlich gibt es das Unternehmen ja auch erst seit 2 Jahren, seit März 2023. Du hast jetzt in Hangzhou auch bei der Zentrale von DeepSeek vorbeigeguckt. Wie war das da? Was gibt es da zu sehen?
Ja, das war ganz interessant. Das sah erstmal ganz unscheinbar aus. Ein graues, für chinesische Verhältnisse eher nicht so hohes Bürogebäude, gerade mal 23 Stockwerke, an einer dicht befahrenen Straße, mehrspurig, hier hört man es auch. Und wir sind dann natürlich auch mal reingegangen und wie das da aussieht, habe ich euch direkt mal vor Ort aufgenommen.
Hier geht es jetzt erstmal durch eine Drehtür und dann in ein richtig modernes Foyer mit Marmorboden und hohen Decken. Von hier aus geht es dann allerdings nicht mehr weiter. Zu den Aufzügen kommt man nur mit einer Zugangskarte. Und das Gebäudemanagement hat darüber hinaus, seitdem DeepSeek so berühmt geworden ist, die Aufgabe, niemanden zum Start-up zu lassen. Und wir mit jeden Tag Journalisten wie uns, aber auch einfach Schaulustige, die mal vorbeikommen wollten, ab. DeepSeek, so sagt das Gebäudemanagement, will einfach in Ruhe weiterarbeiten und forschen.
Ja, der Gebäudemanager vor Ort war übrigens total nett. Der hat sich in aller Ruhe mit uns mit einem Glas Wasser aufs Sofa gesetzt im Foyer und ein bisschen geplaudert. Und er meinte dann, dass sie zwischenzeitlich extra ein Empfangszentrum für die ganzen Leute eingerichtet hätten, die nach dem Durchbruch von DeepSeek zu diesem Bürogebäude kamen. Denn sonst hätten sie gar keinen Platz gehabt für die ganzen Menschen, denn die seien aus ganz verschiedenen Ländern gekommen, auf einmal Journalisten aus aller Welt. Und das sei eine ganz schöne Umstellung gewesen, meinte der Gebäudemanager. Denn vorher hätte das Unternehmen DeepSeek nämlich kaum Besuch bekommen. Dann kam der internationale Durchbruch von DeepSeek. Das Unternehmen war von einem auf den anderen Tag berühmt. Jeden Tag seien viele Leute gekommen, in ganzen Wellen, hat der Gebäudemanager uns erzählt. Manchmal seien es 10, manchmal mehr als 30 Gruppen gewesen, die zu DeepSeek wollten. Und bei so einem Gebäude mit 150.000 Quadratmetern und auch vier Kellergeschossen und vielen Fluren hätte das einen großen Druck für das Management bedeutet.
Ja, so ist das also, wenn man über Nacht berühmt wird. Also keine Chance für dich zu wissen, wie es im 12. Stock in den heiligen Hallen von DeepSeek aussieht?
Doch, so ansatzweise schon. Wir hatten nämlich etwas Reporterglück und im Foyer jemanden getroffen, der zufällig einen Geschäftstermin hatte bei DeepSeek von einer Shanghaier Biotech-Firma. Chembo heißt er und er hat uns dann nach seinem Termin kurz erzählt, wie es dort oben im 12. Stock aussieht. Anscheinend eher klein, bei weitem nicht so groß wie bei den großen Tech-Konzernen Alibaba oder Tencent, die ja sogar einen eigenen Campus haben. Es wären nur ein paar Dutzend Leute da gewesen. Ich meine, klar, DeepSeek hat weniger als 200 Mitarbeiter, aber es wären dann immer noch mehrere hunderte Quadratmeter Bürofläche, meinte Chen Bo. Und es sei sehr modern und auch futuristisch eingerichtet, nicht wie andere Internetfirmen oder traditionelle Unternehmen in China, so Chen Bo. Und die Dekoration hat ihn anscheinend eher an internationale Firmen erinnert.
Eva, lass uns noch kurz über DeepSeek-Gründer Liang Wenfeng sprechen. Das ist ja ein ganz interessanter Typ. Der war vorher Hedgefondsmanager, hat aber auch da schon seine Anlagestrategien vollständig auf KI gestützt. Dann hat er mehrere tausend Grafikprozessoren von NVIDIA für ein KI-Projekt zusammengekauft. Und daraus ist dann 2023 DeepSeek entstanden. Was ist das für ein Typ? Was weißt du noch über den?
Der scheint ein echter Geek zu sein in seinem Fachbereich. Ein Chef, der auch täglich selbst programmiert. Der ist noch recht jung, Ende 30, ist laut einem Interview, das er der chinesischen Finanz-Online-Zeitschrift Wave gegeben hat, auch richtig motiviert, Innovation voranzutreiben und zwar auch aus eigener Kraft. Er ist nämlich bekannt dafür, aus einheimischen chinesischen Elite-Unis seine Fachkräfte zu rekrutieren und dabei auch gute Gehälter anzubieten. Und das kommt hier bei den Studierenden in Hangzhou auch super an. Das motiviert sie, eventuell auch teilzuwerden von Chinas Innovationskraft. Sie werden quasi darin bestärkt, dass chinesische Ingenieure fähig sind, das selbst zu schaffen, ohne die Hilfe aus dem Ausland oder von Leuten, die im Ausland studiert haben. Und auch das ist anscheinend die Philosophie von Liang Wenfeng. Und gerade, dass die USA einen Vorsprung vor China haben, das fuchst Liang Wenfeng anscheinend. Da meinte er in dem besagten Interview in Wave, dass das an dem Mangel an eigenen Innovationen liege und Innovations made in China, das ist ja auch etwas, was die Staats- und Parteiführung als Ziel hat.
Ja, und da sind Sie sich jetzt also mit Liang Wenfeng einig. Spätestens jetzt nach dem Durchbruch von DeepSeek hat Liang ja auch die Aufmerksamkeit der chinesischen Regierung. Er wurde im Januar zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Li Qiang eingeladen, gemeinsam mit Vertretern aus anderen Industrien. Und das war dann auch kurz im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen.
Hier hört man den Nachrichtensprecher, der über das Treffen erzählt. Und vielleicht ist das ja jetzt auch der nächste Step für Liang, sein Unternehmen weiter auszubauen. aufzubauen und dafür auch staatliche Unterstützung zu bekommen. Bislang ist also für Liang Wenfeng alles ganz gut gelaufen, alles hat irgendwie aufeinander aufgebaut. Man muss wissen, der ist in ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen, im Süden Chinas, in einer für chinesische Verhältnisse kleinen Stadt, Zhanjiang. Sein Vater war Grundschullehrer und er hat wohl laut chinesischen Medien als Kind bereits außergewöhnliches mathematisches Talent gezeigt und hat wohl in der Schule schon angefangen, den Mathestoff von der Uni zu lernen. Später dann hat er sich erstmal finanzielle Ressourcen aufgebaut und da kamen seine Mathekenntnisse ihm auch zugute, weil er dann auf den Finanzmärkten durch mathematische Modelle und auch später dann mit KI Investmententscheidungen getroffen hat. Und für seine Supercomputer hat er sich dann die nötige Rechenleistung zusammengekauft mit den Ressourcen, die er dann hatte, und hat damit die Voraussetzungen für das DeepSeek-Projekt gelegt. Der Aufstieg von Liang Wenfeng, der fasziniert hier in China viele Leute. Es scheint quasi irgendwie alles möglich zu sein. Seine Heimatstadt ist jetzt zu einem Touristenort geworden. Viele Leute in China reisen gerade dorthin, weil sie so stolz auf ihn sind. Er ist quasi zu einer Art Held geworden und überall kann man diese Aufbruchsstimmung sehen.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai. Und welche Auswirkungen DeepSeek für den Technologiewettkampf mit den USA hat, welche Rolle Europa noch spielt und wie es um das Thema Zensur steht, das hören wir jetzt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, na gut, jetzt weiß ich, wo DeepSeek herkommt, was es ist, wer der Chef ist, aber kann es denn nun wirklich mit den KI-Modellen aus den USA wie ChatGPT mithalten? Das haben wir uns von Weltmacht China auch gefragt und das besprechen wir deshalb jetzt mit Antonia Hemaidi. Sie ist Senior Analystin am Merix, am Mercator-Institut für China-Studien in Berlin. Hallo Frau Hemaidi.
Hallo, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Frau Hemaidi, viel Aufregung, seitdem DeepSeek auf dem Markt ist. Aus Ihrer Sicht, ist das Modell wirklich so gut?
Also ich würde sagen, das Modell DeepSeek ist so gut wie die besten Modelle aus den USA, Stand heute. Das ist natürlich, auf der einen Seite kann man sagen, okay, es ist nur so gut, es ist nicht unbedingt besser. Auf der anderen Seite haben sie das eben hinbekommen mit einem deutlich kleineren Team, mit deutlich weniger Chips. Das heißt, sie konnten sozusagen mit weniger Investitionen sehr, sehr nah dran kommen. Und gerade im Anbetracht der amerikanischen Exportbeschränkungen, die ja eigentlich designt waren, genau um so etwas zu verhindern, um sicherzustellen, dass China in diesem KI-Bereich hinterher bleibt, war das ein Thema und eine Entwicklung, die auch wirklich viele Leute überrascht hat.
Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Offiziell darf DeepSeek, wie alle Unternehmen aus China, nicht auf Hochleistungschips von Nvidia zurückgreifen. Warum ist es trotzdem möglich, in China solche Modelle wie DeepSeek zu entwickeln?
Also zum einen sind diese Beschränkungen tatsächlich noch relativ neu. Die ersten davon gab es 2022. 2022 hat Nvidia dann aber relativ schnell neue Chips rausgebracht, die wirklich sehr ähnlich waren, die aber eben unter diesen Beschränkungslimits waren. Das bedeutet, DeepSeek hat sehr viele Chips noch von 2021, 2022 und auch noch von 2023, die es eben weiterhin verwendet und die auch immer noch sehr gut sind. Natürlich, Nvidia hat inzwischen eine neuere Generation, auf die hat DeepSeek nach allem, was wir wissen, wirklich keinen Zugriff. Aber die alten Chips sind gut genug für viele Dinge, vor allem wenn man wie DeepSeek bereit ist, relativ viel zu investieren auf der Ingenieursseite sozusagen, um das Beste aus diesen Chips rauszuholen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, wir reden über wenig Ressourcen. Ist denn diese Behauptung der Entwickler, dass das DeepSeek-Modell mit vergleichsweise wenig Ressourcen trainiert wurde, ist das wirklich plausibel?
Es ist plausibel, man sollte aber diese Zahlen, die DeepSeek gegeben hat, jetzt nicht unbedingt vergleichen mit den Zahlen, die zum Beispiel OpenAI normalerweise gibt. OpenAI und Sam Altman, wenn der Zahlen nennt, dann nennt er immer die Zahlen, die man, das Geld, das man benötigt, um das komplette Modell zu trainieren. Da sind alle Vorschritte schon dabei. DeepSeek hat jetzt veröffentlicht irgendwie 6 Millionen Dollar, glaube ich. Das war aber nur der letzte Schritt. Das war nur der letzte Trainingsrun. Das ist irgendwie, das kann man sich so vorstellen. Erstmal muss man alles vorbereiten. Erstmal muss man die ganzen Daten aufbereiten. Erstmal muss man sehr, sehr viel testen. Das haben sie alles nicht mit beachtet, sondern sie haben nur den letzten Trainingsrun sozusagen beachtet. betrachtet. Deswegen ist das aus meiner Sicht realistisch. Ob das jetzt genau richtig ist oder vielleicht 50% mehr oder sowas, kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber das, was Sie gesagt haben und mit den Entwicklungen, die wir auch gesehen haben, ist es realistisch, dass sich das in dieser Größenordnung bewegt. Aber ohne die ganze Vorarbeit, die DeepSeek gemacht hat, die Sie jetzt nicht mit eingepreist haben, wäre das überhaupt nicht möglich.
Für Beobachterinnen wie Sie war das ja wahrscheinlich gar nicht so eine riesige Überraschung, dass China mit so etwas wie DeepSeek um die Ecke kommt. Inwieweit ist das Teil einer größer angelegten Strategie der chinesischen Regierung?
Also für uns war es tatsächlich keine große Überraschung. Was für uns die größere Überraschung war, war die Rezeption, vor allem in den USA. Also DeepSeek haben wir das erste Mal irgendwie letztes Jahr angeschaut und haben eben auch gesehen, okay, das ist eine der 6 Firmen, die in China im Inland als führend im Bereich KI und im Bereich vor allem große Sprachmodelle gesehen wurden. Ich würde DeepSeek und generell dieses große Sprachmodelle jetzt nicht unbedingt in erster Linie im Sinne von chinesischer Strategie sehen. DeepSeek ist eine private Firma, die auch wirklich bisher, und das ändert sich gerade, sehr wenig Unterstützung von der Regierung bekommen hat. In China sieht die Regierung in vielen Bereichen das Potenzial von anderen KI-Modellen eigentlich als höher an. Das ändert sich gerade eben, weil DeepSeek auch so erfolgreich war. Klar, die große Strategie gibt es. Irgendwie in China wird in KI investiert und deswegen sind auch Privatleute bereit, mehr in KI zu investieren, als das in einem Umfeld wäre, wo eben die Partei nicht sagen würde, künstliche Intelligenz ist super wichtig. Aber DeepSeek speziell hat jetzt eigentlich relativ wenig von dieser Art von Unterstützung tatsächlich profitiert. Das ändert sich gerade. Die Partei versucht gerade, DeepSeek mehr an sich zu binden.
Inwieweit?
Also vor kurzem war zum Beispiel ein Treffen, wo Xi Jinping sich mit den Top-Firmen getroffen hat, wo dann DeepSeek auch als einziges KI-Startup eingeladen war. Viele Lokale und auch die Zentralregierung sprechen darüber, ob vielleicht ein öffentlicher Fonds investiert in DeepSeek. Zum einen aus meiner Sicht, um DeepSeek zu fördern, damit DeepSeek eben besser ist. Ich würde auch behaupten, dass es auch darum geht, die Kontrolle über DeepSeek auszubauen. Bis Dezember war DeepSeek nicht als das KI-Startup, sondern als eines von 6 KI-Startups bekannt. Jetzt ist es momentan, ist es das KI-Startup und deswegen versucht die chinesische Regierung jetzt eben da mehr direkte Kontrolle auszuüben, um eben auch aus meiner Sicht irgendwann behaupten zu können, wir haben das mit gefördert, das ist eines unserer National Champions, ist der Begriff, den die chinesische Regierung sehr gerne dafür verwendet.
Das heißt hier DeepSeek auch als wichtiges Symbol, wie Sie es sagen, in Richtung Unabhängigkeit in kritischen Technologien?
Auf jeden Fall. Das sieht man auch wirklich bei diesem Symposium, über das ich gesprochen habe, wo eben das Xi Jinping geleitet hat. Das war das zweite Mal, dass es so ein Privatfirmensymposium gab. Das erste Mal war 2018. Und da waren wirklich die Firmen, die dafür sorgen, dass China unabhängig in diesen Kerntechnologien ist, waren da wirklich im Zentrum. Also Huawei, BYD, eben auch DeepSeek, Alibaba. Also wirklich, man hat schon gesehen, wo da der Fokus ist und wo der Fokus auch bleibt.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal die Zensur angesprochen, haben auch erwähnt, dass die chinesische Regierung versucht, zunehmend Kontrolle über DeepSeek zu bekommen. Wenn wir uns jetzt mal das Thema Zensur und DeepSeek nehmen, wie chinesisch antwortet denn DeepSeek?
Es gibt eine Reihe von verschiedenen Dingen, die wir alle DeepSeek nennen. Das eine ist der Chatbot. Das ist sozusagen, ich verwende einen Chatbot, der wird in China gehostet, also in China auf einem Server läuft der und ich stelle Fragen. Dieser Chatbot antwortet komplett chinesisch. Also wenn man irgendwie irgendwas Kritisches von Xi Jinping möchte, dann sagt er, nee, das kann ich leider nicht. Auch Taiwan, Tibet, Hongkong, ganz viele Themen werden komplett ausgelassen. Was wir inzwischen darüber wissen, ist, dass ein Teil dieser Zensur tatsächlich außerhalb des Modells passiert und im Prinzip einfach eine Filterliste für bestimmte Begriffe hat. Dazu kommt aber noch, dass das Modell, das ist ja offen, das heißt, ich kann das Modell verwenden und weiterentwickeln Also ich würde sagen, das Modell hat einen chinesischen Standpunkt eingebaut. Das bedeutet, dass das Modell an sich kann ich Dinge über Xi Jinping fragen, aber es wird normalerweise Antworten, zum Beispiel zu Taiwan, das haben auch Leute getestet, antwortet auch das Modell ohne dieses, also ohne dass es sozusagen in China gehostet ist, wenn ich das selber bei mir laufen lasse, dann antwortet das Modell, ja, Taiwan ist ein Teil von China. Und es ist eine Provinz von China, eine abtrünnige Provinz von China. Es gibt zum Beispiel Perplexity AI, das ist ein anderer KI-Anbieter, der sich auf Suche spezialisiert hat. Die haben zum Beispiel dieses Modell verwendet und versucht, und sie meinen, dass sie dabei erfolgreich waren, das rauszubekommen, diesen Bias, diese Zensur sozusagen, oder diesen Standpunkt, würde ich fast sagen. Mhm. Also
das heißt, das ist möglich, ja. Ich könnte DeepSeek eventuell so trainieren, dass die Zensur zumindest schwächer wird.
Ja, ich kann es definitiv trainieren, dass die Zensur schwächer wird. Das große Problem ist, dass ich es nicht komplett rausbekomme, weil ich nie alles testen kann. Also was Perplexity im Prinzip gemacht hat, ist, sie haben von Menschen sich sozusagen geben lassen, das sind die Top 100 Themen oder die Top 200 Themen, wo wir davon ausgehen würden, dass die DeepSeek wahrscheinlich nicht dem internationalen Konsens entspricht, sondern eben eher den chinesischen Standpunkt vertritt. Bei diesen Themen haben sie explizit nachjustiert. Wenn es jetzt ein zusätzliches, ein neues Thema gäbe, das zum Beispiel nicht in diesen 100 oder 200 drin wäre, dann würde ich davon ausgehen, dass das Modell trotzdem noch dazu tendieren würde, die chinesische Weltsicht zu erklären. Es ist definitiv so, dass DeepSeek, da gab es auch schon im letzten Jahr ein paar vergleichende Analysen, sehr stark sich daran hält, was die chinesische Regierung möchte. Und das müssen sie eben auch. Also so sind die Gesetze in China. Es gibt tatsächlich Fragen, ob sie das auch wirklich müssen bei dem Modell oder nur bei dem Chatbot. Aber auch bei dem Modell ist sehr klar, dass DeepSeek wahrscheinlich auch, weil die Trainingsdaten eben aus China sind, den chinesischen Standpunkt wirklich sehr stark verinnerlicht hat, könnte man jetzt sagen.
Nun ist ja für den Bereich künstliche Intelligenz oft von einem Wettrennen die Rede, von einem globalen Technologiewettrüsten. Welche Bedeutung hat DeepSeek für diesen Technologiewettstreit? Zunächst mal mit Blick auf die Konkurrenz in den USA.
Also ich glaube, DeepSeek hat gerade mit Blick auf diesen Technologiewettstreit mit den USA schon eine große Bedeutung. Zum einen, weil DeepSeek gezeigt hat, dass man relativ nah drankommen kann. Und das halt auch innerhalb von wenigen Monaten.
Und wenn wir aber über diese großen Sprachmodelle reden, dann scheint ja Europa in dieser Entwicklung nicht wirklich vorne dabei zu sein. Stimmt das oder täuscht das? Beziehungsweise dann auch die Frage, welche Herausforderungen ergeben sich jetzt für Deutschland, für Europa aus dieser jüngsten Entwicklung?
Also ich würde schon sagen, dass Europa da nicht dabei ist. Es gibt eine große KI-Firma, Mistral heißt die, eine französische, die relativ gute Modelle macht, die aber nicht mit den Top-Modellen in den USA und inzwischen auch in China mithalten kann. Das ist natürlich, gerade wenn man diesen Glauben hat, dass eben diese Top-Modelle super relevant sind, sehr schwierig. Gleichzeitig gibt es in Europa auch immer wieder Diskussionen dazu, ob wir vielleicht nicht Open-Source-Modelle von anderen nehmen können und sollten und sie weiterentwickeln und ob Europas Nische nicht vielleicht werden könnte, dass wir die Anwendungen dazu finden, sozusagen. Das ist was, wo wir jetzt gerade, wenn wir über industrielle KI sprechen, da ist Europa schon ziemlich führend. Das heißt, das wäre dann auch eine Möglichkeit, irgendwie da zu investieren in etwas, wo wir schon Stärken haben und Modelle zu verwenden. Und gerade im Bereich industrielle KI geht eigentlich niemand davon aus, dass man die größten Modelle braucht, sondern da braucht man eher besonders gute, besonders kurierte Modelle.
Sie sprechen schon an, wir reden hier über lange Zeiträume, in denen sich ja dann auch die Frage stellt, wie anschlussfähig, wie kompatibel das Modell DeepSeek im westlichen Kontext ist. Oder eigentlich gar nicht. Was würden Sie sagen?
Definitiv. Ich würde durchaus sagen, wir sehen das jetzt, Perplexity ist eben diese Suchmaschine, diese KI-basierte Suchmaschine, die haben jetzt DeepSeek schon integriert, weil sie im Prinzip Fragen bekommen haben, hey, könnt ihr das machen? Und mussten dann natürlich irgendwie versuchen, die Zensur rauszubekommen. Also ja, das ist durchaus ein Thema, das ist vor allem eben auch ein Thema, wenn jetzt irgendwann mal zum Beispiel in den USA manche Firmen anfangen, die Preise ganz stark anzuheben. Bisher ist es so, dass KI für Nutzer sehr günstig ist, weil die Firmen de facto Verluste machen. Wenn sie das irgendwann mal nicht machen, dann wird halt die Frage schon sein, okay, wenn wir jetzt in China für ein Drittel des Preises was genauso Gutes machen können, vor allem für Bereiche, wo es für mich nicht so wichtig ist, wie die Zensur aussieht, warum sollte ich das dann nicht machen? Aus meiner Sicht ist DeepSeek kompatibler mit dem Westen, einfacher im Westen einzusetzen als andere chinesische Modelle, weil es eben Open Weights ist. Das bedeutet, ich kann das Modell nehmen, ich kann es verändern und ich kann es dann wie auch immer zugänglich machen. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass gerade die Tatsache, dass ich mir halt nie sicher sein kann, ob ich die Zensur komplett rausbekommen habe, in einigen Bereichen für mich DeepSeek komplett disqualifiziert. Also wenn es jetzt nur darum geht, okay, dass ich gebe DeepSeek ein Handbuch für meine Maschine und dann möchte ich, dass DeepSeek mir eben, dass ich eingeben kann, hey, wie kann ich diesen Fehler beheben, und dann kann es mir das sozusagen so, dass ich es einfacher verstehen kann, als es jetzt in diesem Handbuch steht, dann ist mir das vielleicht egal. Wenn es jetzt aber darum geht, bei Perplexity zum Beispiel, wo ich oft suche und das so als Google-Ersatz verwende, dann ist es mir zum Beispiel nicht egal, dass da eben diese Zensur dran ist. Und das ist aus meiner Sicht auch in Zukunft, wird das nicht weggehen. Also DeepSeek wird weiterhin sich an die chinesische Zensur halten müssen.
Trotzdem sagen Sie, der Kostenfaktor spricht dafür, dass es in einigen Bereichen auch für uns interessant werden kann und besonders ja für den globalen Süden. Ist die Entwicklung von DeepSeek auch eine Möglichkeit für China als Akteur, die KI-Revolution im globalen Süden zu pushen?
Ich glaube, die Entwicklung von DeepSeek hilft da vielleicht, ist aber jetzt nicht irgendwie entscheidend. Huawei, Alibaba versuchen das schon seit einigen Jahren immer wieder und bieten da auch immer wieder sozusagen Angebote an. Vor allem Länder, die nicht demokratisch sind, sind da auch oft sehr offen dafür, weil sie weniger die Frage mit Zensur haben oder eine andere Frage zu Zensur haben, nämlich könnt ihr das auch machen, dass das unsere Zensur macht sozusagen. Bis jetzt ist es aber so, dass das sich alles noch in einem relativ kleinen Rahmen bewegt. Hauptsächlich aus meiner Sicht, weil Chips noch so knapp sind und weil es in China noch nicht genug Chips gibt, um die Nachfrage in China für die eigene Bevölkerung zu decken. Und die Alternativen, die wir aus China sehen, also jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, irgendwie so ein Huawei-Chip, der ist von der Leistung her in Ordnung, der ist aber vom Software-Ökosystem drumherum so noch nicht so weit, dass es sehr, sehr schwierig wäre für jemanden, der nicht bei Huawei arbeitet und sozusagen die ganze Entwicklung gesehen hat, damit etwas zu entwickeln. Das bedeutet, wenn wir jetzt da so Entwicklungen im globalen Süden sehen, würde ich davon ausgehen, dass das hauptsächlich Anwendungsentwicklungen sind, wo dann eben aus China, wirklich in China von Chinesen die Anwendungen entwickelt wird, und das hilft vielleicht dabei, die also KI-Anwendungen zu verbreiten. Das hilft aber nicht bei der Entwicklung von wirklichen Fähigkeiten im KI-Bereich. Das hilft nicht dabei, dass jetzt irgendwie andere Länder wirklich in den Wettbewerb einsteigen können. Aus meiner Sicht wäre das deswegen eine sehr gute Option, wenn der Westen und da eben vor allem auch die USA so etwas anbieten würde, eben mit der Möglichkeit, wir bilden euch aus, wir zeigen euch, wie ihr das dann auch selber machen könnt, weil momentan würde das aus meiner Sicht so ein bisschen von einer Abhängigkeit in die andere Abhängigkeit gehen. Also momentan die meisten dieser Länder des globalen Südens sind für digitale Technologie sehr abhängig von den USA. Wenn wir jetzt vorstellen, anstatt Google auf einmal eine Art von KI-Suchmaschine, dann würden sie vielleicht in eine Abhängigkeit von China gehen. Das ist nicht wirklich empfehlenswert aus meiner Sicht. Gerade mit der amerikanischen Regierung momentan ist das aber durchaus ein Szenario, das ich als realistisch sehe.
Unsere Expertin Antonia Hömeidi von Merix hat das Thema Zensur bei DeepSeek gerade schon angerissen. Ich habe jetzt meinen Kollegen Zui Mu hier, der das für euch mal ganz praktisch ausprobiert hat. Hallo Zui Mu.
Moin Moin.
Du hast mit deinen Kolleginnen der Deutschen Welle ausführlich getestet, wie die Zensur bei DeepSeek funktioniert. Was habt ihr herausgefunden?
Also wir haben herausgefunden zum Beispiel, dass die gewaltige Unterdrückung am Tiananmenplatz 1989 in Beijing absolut tabu bei DeepSeek ist, egal ob auf Chinesisch oder auf Englisch gefragt wird. Und der Chatbot schlägt stattdessen immer vor, über was anderes zu reden, wenn er danach gefragt wird. Das gleiche gilt auch für Fragen nach Xi Jinping oder anderen chinesischen Führungsfiguren wie Mao Zedong oder Jiang Zemin.
Ihr habt also offenbar auf mehreren Sprachen getestet, Zui Mu. Gibt es da Unterschiede?
Ja, und das ist das interessante Teil. Zum Beispiel, da haben wir herausgefunden, bei Fragen nach Umerziehungslagern in Xinjiang auf Chinesisch spuckt der Chatbot sofort Propaganda-Inhalte aus, wie populäre Bildungseinrichtungen, die zum Wohlstand und zur Stabilität in Xinjiang beitragen. Auf Englisch allerdings sagte DeepSeek, dass solche Bildungseinrichtungen heftig kritisiert wurden, wegen Vorwürfe von Assimilation, Folter sowie kultureller Unterdrückung und so weiter. Aber nur 2 Sekunden oder 5 Sekunden danach löschte der Chatbot sofort seine Antwort und schlägt wieder vor, über was anderes zu reden. Und bei Fragen nach Tibet oder dem Dalai Lama ist es ähnlich. Bei Taiwan-Fragen räumte der Chatbot auf Englisch ein, dass der de facto eigenständige Inselstaat nur wegen politischem Druck aus Beijing, unter anderem wegen der sogenannten Ein-China-Politik, nicht als souveräner Staat anerkannt wird. Auf Chinesisch sagte er dann, Taiwan sei seit Jahrtausenden untrennbar von China.
Also auch hier große Unterschiede. Werden die englischen Taiwan-Antworten denn auch gleich gelöscht?
Meistens ja. Es sei denn, wenn man nur nach harmlosen Themen, also sogenannten harmlosen Themen, fragte wie Essen, Sehenswürdigkeiten, Erdbebengefahr und so weiter. Aber selbst bei diesen Fragen wird auf Chinesisch stark zensiert. DeepSeek weist immer wieder darauf hin, dass zum Beispiel Tourismus die Wiedervereinigung der chinesischen Nation fördern soll, dass das taiwanesische Essen ein Beweis von gemeinsamen kulturellen Wurzeln sind und dass Erdbeben in Taiwan eigentlich innere Angelegenheiten von China seien und daher nicht von außen eingemischt werden dürfte.
Das ist total spannend. Eine Frage noch zum Datenschutz, Zui Mu. Angenommen, wir nutzen das Sprachmodell von DeepSeek via App auf unserem Handy. Wie ist das dann in Sachen Datenschutz? Wo werden die erfassten Daten von uns dann eigentlich gespeichert?
Also via App verbinden wir uns quasi immer mit dem DeepSeek Server Farm in Hangzhou, also in Volksrepublik China. Mittlerweile haben weltweit etliche Experten festgestellt, dass die App erfasst Infos wie IP-Adresse, Chatverläufe, hochgeladene Dateien, offenbar sogar Muster und Rhythmus der Tastaturanschläge. Aus diesen Gründen sind Nutzung von DeepSeek App bei vielen westlichen öffentlichen Einrichtungen eingeschränkt. Auch bei uns in der Deutschen Welle dürfen wir seit einigen Tagen DeepSeek App auch nicht mehr auf Dienstgeräte benutzen.
Das ist bei uns im RBB übrigens genauso. Vielen Dank, Zui Mu, aus unserem Weltmacht-China-Team. Und eine letzte Frage an Antonia Hömeidi von Merix, vom Mercator-Institut für China-Studien. Ist DeepSeek ein Game-Changer im globalen KI-Wettstreit? Also wird China mit dem Angebot, nehmt die KI von uns, und zwar umsonst, Erfolg haben?
Aus meiner Sicht ist DeepSeek kein Gamechanger im globalen Wettstreit, sondern eher eine Weiterführung von Entwicklungen, die wir eben schon gesehen haben, dass China immer wettbewerbsfähiger wird und dass China immer mehr Angebote auch an den globalen Süden macht. China ist aber bis jetzt nicht in der Lage, wirklich flächendeckend Angebote und vor allem umsonst zu machen, weil sie einfach selber noch nicht genug Chips, noch nicht genug der grundlegenden Technologien haben, die man für KI braucht. Das heißt, ich würde jetzt in den nächsten wahrscheinlich 2-3 Jahren schauen, wenn DeepSeek immer wieder neue Modelle rausbringt, die immer günstiger werden oder auch andere chinesische Technologiefirmen und diese Technologiefirmen immer mehr Angebote auch in den globalen Süden machen. Dann könnte das vielleicht relevant sein. Da würde ich vor allem auf Huawei schauen, die eben schon viel Erfahrung damit haben, Technologie in den globalen Süden zu liefern, die das vielleicht dann auch als Alleinstellungsmerkmal machen könnten. Zum Beispiel, ich gebe 5G und KI zusammen. Das wäre das, was ich dafür anschauen würde, um eben diesen Punkt zu treffen, ob es irgendwann mal vielleicht wirklich diesen Gamechanger gibt. Aber DeepSeek alleine kann das nicht sein.
An Eva jetzt die Abschlussfrage. Du erlebst die Dynamik der Entwicklung von KI in China ja hautnah im Alltag. DeepSeek ist nur ein kleiner Teil davon. Ist China in Sachen KI deinem Eindruck nach wirklich auf der Überholspur?
Ich würde sagen, ja. Bislang war ja immer so das Narrativ, ach, China ist da noch hinterher, als könnte man sich darauf so ausruhen. Aber aus Erfahrung, und das hat ja auch das Beispiel DeepSeek gezeigt, China ist definitiv nicht zu unterschätzen, auch eigene Wege zu gehen, auch ganz Neues zu erfinden. Es wird ja sehr viel in KI investiert, Firmen setzen auf KI, das ist politisch gewollt, das wird von der Regierung gepusht, subventioniert. China hat so viele Ressourcen, so viele kluge Köpfe, und da zu denken, man hätte noch Jahre Vorsprung, das halte ich für gefährlich. Denn wenn wir etwas in den letzten Jahren auch gesehen haben in verschiedensten Branchen, ob das jetzt nun die Solarbranche ist oder die E-Auto-Industrie, wenn es politisch gewollte Ziele gibt, bestimmte Industrien voranzutreiben in China, dann wird das auch gemacht. Da wird dann so viel rein investiert, dass man am Ende sogar zu viel des Guten hat. So ein Szenario halte ich auch in der KI-Industrie durchaus für denkbar. Die Frage ist nur, wann. Klar ist aber auch, dass schon heute viele Unternehmen in China generative künstliche Intelligenz im Alltag anwenden. Die Technologie wird also auch angenommen, und da, wo es angewendet wird, kann man sich ja auch vorstellen, dass es dort noch weitere Innovationen und auch Entwicklungsmöglichkeiten geben kann.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
Sehr gerne.
Das war Welt macht China. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Und falls ihr noch auf der Suche nach weiteren Podcasts seid, Berlin Code ist der neue Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Linda Zerwakis schaut mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten jede Woche hinter die Kulissen der Bundespolitik. Zusammen entschlüsseln sie Reden, Texte, Vorgänge und Entscheidungen, analysieren die bedeutenden Themen und greifen das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Berlin Code gibt es jeden Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek und in allen Podcast-Apps. Da gibt es übrigens auch unseren Podcast Welt macht China, und an dieser Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Fanny Michaelis, Astrid Freieisen, Zui Mu und ich, Axel Dorloff. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerin Antonia Hamaidi von Merix, vom Mercator-Institut für China-Studien, und vielen Dank auch an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in der Stadt Hangzhou. Technik und Ton, Tom Megis und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner und Marc Krüger. Tschüss und bis bald.